ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Susanne Daubner.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
Einen schönen guten Abend.
Die meisten Hochwasser kommen sehr schnell. Das Abfließen dagegen läuft oft sehr viel langsamer. Und so ist es jetzt auch besonders im Osten Bayerns, wo die Pegelstände weiterhin sehr hoch sind, wie in Regensburg oder Passau, wo Häuser unter Wasser stehen und manche Straße immer noch im Trüben endet. Die Zahl der Todesopfer während der Flut hat sich heute auf insgesamt 6 erhöht, nachdem nahe Kempten eine vermisste Frau tot geborgen wurde. Aus Bayern berichten Moritz Bartscheider und Katharina Heringer.
Heute Vormittag in der Passauer Altstadt. Hier übernehmen Feuerwehr und Wasserwacht den öffentlichen Nahverkehr.
Dass sie sich Verpflegung kaufen können, dass sie zum Einkaufen gehen können, holen wir es ab und bringen wir es wieder zurück.
Da kommt schon der erste Fahrgast, Harry Spitzwieser, Hausmeister in einem vom Wasser eingeschlossenen Hotel.
Ich war jetzt beim Einkaufen, ja, für unsere beiden Bürodamen, die noch die Stellung halten. Und auch für mich natürlich, ganz klar, ein bisschen Vorräte für den Tag einkaufen. Okay, dann bitte einmal Hotel Residenz.
In Passau treffen sich die drei Flüsse Donau, Inn und Ilz. Deshalb ist die Stadt immer wieder von Hochwasser betroffen. Gestern stand der Pegel der Donau hier noch bei 10 Metern, 5 Meter über dem Normalwert. Langsam sinkt er wieder. Nach kurzer Fahrt im Wassertaxi kann Harry Spitzwieser am Hotel aussteigen.
Kriegt sie an der Westen wieder. Moment. Danke, Männer, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Auch weiter donauaufwärts in Regensburg müssen heute Menschen aufs Wasser, allerdings auf festgemachte Schiffe. Bei Schiffsführer Christoph Seidel klingelt nachts das Telefon, raus aus dem Bett um 2.30 Uhr. Er bekommt die Nachricht, dass die Kaimauer an der Werftstraße einstürzen könnte.
Das betrifft uns insofern, dass unsere Schiffe mit ihren Tauen an der Mauer festgemacht sind. Und wenn jetzt die Mauer komplett einstürzt, sind natürlich auch die Schiffe gefährdet, dass die treiben gehen können. Und dann ja, kann es bis zum Äußersten kommen, dass sie untergehen und dass wir Ölkatastrophe haben.
Die Lösung: Seidel und seine Kollegen werden mit dem Hubschrauber auf die Schiffe gebracht, um sie weg vom Ufer zu bringen und an freistehenden Stützen, sogenannten Dalben, festzumachen. Die Kaimauer ist einsturzgefährdet, weil das steigende Grundwasser den Boden in Bewegung bringt. Deshalb pumpt die Feuerwehr am Mittag kontrolliert Wasser auf die trockene Seite der Hochwasserelemente, um den Druck auszugleichen. Zurück in Passau bei den Wassertaxis.
Hallo.
Was sich in der Drei-Flüsse-Stadt zeigt, die Anwohner gehen routiniert mit der Situation um. Kein Haus musste evakuiert werden, seit die Flut kam. Der Alltag der Menschen geht weiter.
Ich kenne das. Ich habe das Haus seit über 20 Jahren hier und ich habe 2002 das erste Hochwasser mitgemacht und 2013 das zweite und jetzt das dritte. Also das ist jetzt nichts Neues.
Auch wenn sich das Wasser schon wieder zurückzieht, bis die Passauer wieder aufs Fahrrad statt ins Boot steigen können, dauert es wohl noch ein paar Tage.
Und mit einem, der sich auch seit Tagen zusammen mit seinen Kollegen von der Freiwilligen Feuerwehr gegen die Flutkatastrophe gestemmt hat, habe ich am Abend gesprochen. Dem Kreisbrandrat im Kreis Pfaffenhofen, der die Hilfs- und Rettungseinsätze dort koordiniert, Christian Nitschke. Guten Abend, Herr Nitschke.
Guten Abend, Herr Zamperoni.
Herr Nitschke, wie haben Sie die vergangenen Tage erlebt?
Ja, die vergangenen Tage waren sehr, sehr nervenintensiv beaufschlagt, wenn ich das so formulieren kann. Es war also hier im Landkreis Pfaffenhofen eine Lage, die man nur aus Lehrbüchern kennt, wo man wirklich nur im K-Fall, also für den Katastrophenfall, darauf hingedrillt wird und wo man sich ja in der Schule, in der Katastrophenschutzschule eigentlich denkt, naja, sowas wird uns nicht passieren. Aber genau das ist eben passiert und das wurde bittere Realität. Das hat sich keiner ausmalen können, beziehungsweise vor einer Woche noch hätte ich niemals daran gedacht, dass alles so eskalieren wird.
Und was war da und was ist für Ihre Einsatzkräfte dabei die größte Herausforderung?
Die größte Herausforderung bei dieser Krise war die Kurzfristigkeit der Prognose. Das heißt, wir haben uns alle auf ein normales Hochwasser eingestellt, das wir im Griff haben, das berechnet war, für das wir ausgerüstet und ausgestattet sind. Es kam aber eine Sintflut, die uns ja effektiv 6 bis 7 Stunden vorher prognostiziert wurde, weil es vorher einfach ja, die Berechnungen nicht hergaben. Die Behörden waren mit uns stets in Kontakt. Wir waren Tage vorher immer mit Expertisen der Fachleute vertraut, haben geplant und kurz, ja, vor dem Ereignis wurde uns gesagt, so sinngemäß, Achtung, ihr könnt eigentlich nur noch davonlaufen. Das ist natürlich keine Option. Und wir haben uns gerüstet, wir haben halb Bayern nach uns alarmiert und haben wirklich gekämpft um unsere Bewohnerinnen und Bewohner im Landkreis. Leider haben wir einen Feuerwehrkameraden verloren in den Fluten bei einer Personenrettung. Und das macht es dann schon auch sehr schwer und sehr traurig, dass der Einsatz für alle Einsatzkräfte mit belegter Seele ablief. Aber in der Katastrophe, wir müssen zusammenhelfen. Wir mussten durch die Krise. Und wir sind jetzt aber auch wirklich froh, dass es sich ja endlich entspannt, dass wir Land in Sicht haben.
Ich kann mir vorstellen, das war für Sie persönlich wahrscheinlich der schwierigste Moment in dieser Katastrophe, der Feuerwehrmann, der Kollege, den Sie da verloren haben.
Das Ereignis mit dem verunglückten Feuerwehrmann kam gerade auch in die Einsatzphase, wo wir eigentlich ja gar nicht wussten, was wir noch tun können. Das heißt, wir haben Hilfeleistungskontingente da zur Stunde wirklich auch erhalten, haben wirklich ja geplant, mit Hundertschaften haben Bundeswehrbataillone angefordert, haben versucht, die in den verschiedenen Bereichen aufzuteilen. Und das war also wirklich die heiße Phase, kurz vor der Flut, vor der eigentlichen großen Flut, als das dann mit dem Kameraden im Landkreis Süden passierte. Das war die Bündelung, also das ging schon sehr extrem an die Grenze. Das ging wirklich an die Grenze des Machbaren und auch Aushaltbaren, da muss ich ganz ehrlich sein.
Da muss sehr viel auch miteinander gearbeitet werden und geholfen werden und unterstützt werden. Wie ist Ihr Eindruck, wie groß ist denn die Hilfsbereitschaft vor Ort gewesen und nach wie vor?
Die Hilfsbereitschaft vor Ort war wirklich Wahnsinn. Wir haben einen Aufruf seitens der Katastrophenschutzbehörde gestartet über Social Media, dass sich doch bitte die Zivilbevölkerung beteiligen solle am Sandsack füllen. Und wir hatten innerhalb 10 Minuten 1300 Mann in den verschiedenen Feuerwachen auf den Höfen. Das war wirklich beeindruckend. Uns trieb es echt als Führungsstab die Tränen in den Augen, diese Bilder zu sehen. Und auch, wie schnell man dann Hilfe akquirieren konnte. Wir hatten in dieser Nacht quasi von ja 500 geplanten Kräften in Spitze 6.000 Helfer da und ca. 2.000 Zivilhelfer. Sie müssen sich vorstellen, 8.000 Helfer insgesamt haben gegen die Sintflut im Landkreis gekämpft. Und genau diese Gemeinschaft ist es, die einen dann, jeden Einzelnen von uns, auch über sich hinauswachsen lässt. Das macht groß, das macht stark, das ist die Gemeinschaft. Das ist unglaublich, was hier geleistet wurde. Hier fehlen mir immer noch die Worte. Und ohne sich in Sentimentalität verlieren zu wollen, das ist sehr rührend. Also da blieb aber auch kein Auge trocken.
Und worauf kommt es jetzt in den kommenden Tagen an, auch mit Blick auf die Aufräumarbeiten?
In den kommenden Tagen kommt es jetzt darauf an, dass wir einfach, ja, gezielt jetzt die Aufräumarbeiten starten. Das heißt, da brauchen wir jetzt auch wieder eine ausgeklügelte Logistik, dass wir da nichts vergessen. Wir müssen die ganzen Straßenzüge bestreifen. Die Keller müssen gesichtet werden hinsichtlich defekter Öltanks. Da muss entschieden werden, müssen wir hier was separieren, müssen wir hier abpumpen oder ist das hier nicht so schlimm, wie gehen wir vor? Und das bedingt jetzt natürlich in den ja, Krisengebieten schon eine ganz große Logistik, dass man da niemanden vergisst. Die Schwierigkeit ist, und da muss man auch ehrlich sein, dass natürlich jetzt nach dieser Akutheit jeder auch fertig ist. Das heißt, eigentlich müssten sich die Leute dringend ausruhen und bräuchten jetzt im Endeffekt alle mal wirklich 5 Tage Urlaub. Aber das hilft nichts. Man muss das Öl, man muss den Schmutz jetzt wegbringen, denn sonst sind ja auch die Häuser dann langsam abbruchreif und das wollen wir natürlich nicht. Der letzte Aufruf kann also nur lauten, zusammenhalten, nochmal aufraffen, nochmal ein paar Tage durchstehen und dann erst Urlaub.
Herr Nitschke, ich wünsche Ihnen und für alles, was Ihnen noch gerade bevorsteht, alles Gute. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen herzlichen Dank, Herr Zapparoni. Einen schönen Abend. Danke.
Sie heulen bei unterschiedlichen Ernstfällen, etwa wenn Hochwasser droht. Aber im Idealfall würden wir uns ja wünschen, dass Warnsirenen gar keinen Ton von sich geben müssen. Was aber, wenn sie doch mal tönen, weil tatsächlich ein militärischer Angriff auf Deutschland bevorsteht? Um auf diese Möglichkeit vorbereitet zu sein, will der Bundesverteidigungsminister die Bundeswehr ja kriegstüchtig machen, wie er heute erneut betonte. Doch zu dem Verteidigungskonzept, das das Bundeskabinett heute beschlossen hat, gehört auch der zivile Katastrophenschutz. Das unter anderem bedeutet, neben Sirenen auch andere Warnsysteme auszubauen. Und nicht nur in dem Bereich wurde jahrzehntelang versäumt zu modernisieren. Claudia Kornmeier.
Anfang 1989 sah die Welt noch anders aus. Die Regierung hatte einen eigenen Bunker in der Nähe der damaligen Hauptstadt Bonn mit Fernsehstudio für Ansprachen ans Volk. Deutschland war ein geteiltes Land. Von Anfang 1989 stammt auch das bisherige Konzept für die Gesamtverteidigung des Landes, das das Zusammenspiel zwischen militärischen und zivilen Kräften im Krisenfall regelt. Geändert wurde daran über Jahrzehnte nichts, denn mit dem Ende des Kalten Krieges fiel das Bedrohungsszenario weg. Doch mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine hat sich die Sicherheitslage wieder verändert, auch für Deutschland.
Vor gut einem halben Jahr habe ich erstmals von Kriegstüchtigkeit gesprochen. Mir war wichtig, dass wir uns gesamtgesellschaftlich mit dem Wert von Sicherheit auseinandersetzen und dass wir die neuen sicherheitspolitischen Realitäten ernst nehmen.
Dass sie das tut, will die Bundesregierung zeigen. Sie hat ihren Gesamtverteidigungsplan überarbeitet. Neu festgeschrieben wird etwa die Notwendigkeit, dass die Sicherheitsbehörden auch Cyberangriffe und hybride Bedrohungen im Blick behalten und ein modernes Warnsystem für den Verteidigungsfall betreiben.
Es geht aber auch um die Frage, wie sind wir im Inneren vorbereitet? Wie verlegen wir beispielsweise Verbände von Befreundeten, von Alliierten durch Deutschland, wenn es darum geht, an der Ostflanke Präsenz zu zeigen?
Wie auch im Rahmen der NATO-Übungen in den vergangenen Monaten soll die Zusammenarbeit militärischer und ziviler Kräfte regelmäßig trainiert werden.
Für uns ist natürlich wichtig, dass wir immer die zivile mit der militärischen Verteidigung mitdenken. Das heißt, weil sich die Voraussetzungen dort verändert haben, ist es jetzt wichtig, auch dort weiter zu investieren, weiterhin zum Beispiel das THW stark zu unterstützen.
Doch ums Geld muss die Innenministerin noch ringen. Der Finanzminister hat strenge Sparvorgaben gemacht. Aus Sicht der Opposition muss so oder so noch mehr getan werden.
Uns fehlt ganz klar, dass jetzt ein nationaler Sicherheitsrat endlich eingesetzt wird, der in einem Verteidigungsfall tatsächlich auch ressortübergreifend führt. Das ist das eine. Wir fordern auch, dass die Bundeswehr endlich kaltstartfähig gemacht wird. Das heißt, volle Ausstattung nicht irgendwann, sondern jetzt sehr schnell.
Außerdem müsse über die Wiedereinsetzung der Wehrpflicht geredet werden. Die Pläne des Verteidigungsministers dazu waren schon für Mai erwartet worden. Nun soll es bald soweit sein. In einer Woche will Pistorius seine Ideen für eine neue Form des Wehrdienstes vorstellen.
Es ist eines der Themen, die die US-Präsidentenwahl im November mit beeinflussen dürften. Illegale Einwanderung in die USA über die südliche Grenze aus Mexiko. Kein Wunder also, dass beide politische Lager, sowohl Demokraten als auch Republikaner, versuchen, es für sich im Wahlkampf zu besetzen. Was sogar so weit führt, dass etwa die Republikaner im Kongress Gesetzesinitiativen von US-Präsident Joe Biden für schärferen Grenzschutz blockiert haben, um ihn bei dem Thema weiter vor sich hertreiben zu können. Der wiederum versucht nun, den Spieß umzudrehen und will, wenn schon nicht per Gesetz, dann per Erlass die irreguläre Einwanderung stoppen. Mit Hilfe einer Obergrenze. Tom Burgers.
Sie waren kurz vor dem Ziel und sind vorerst gestrandet. Die Nachricht von Joe Bidens Kurswechsel in der Grenzpolitik hat Luis Hernandez und Fausto Valenzuela aus Ecuador kalt erwischt. Die texanische Stadt El Paso so nah und plötzlich doch so fern. Das ist ein harter Schlag. So eine lange Reise, nur um dann so etwas zu hören. Ich hoffe, er legt seine Hand auf sein Herz und widerruft seine Absicht, die Grenzen zu schließen. Doch danach sieht es nicht aus. Joe Biden will offenbar Stärke zeigen, 5 Monate vor der Wahl. Die nun per Verordnung erlassenen Regeln gehören zu den härtesten, die je ein Politiker der Demokratischen Partei in den USA ergriffen hat. Wir müssen der einfachen Wahrheit ins Auge sehen, um Amerika als ein Land zu schützen, das Einwanderer willkommen heißt, müssen wir zuerst die Grenze sichern. Nichts zu tun ist keine Option, wir müssen handeln. Künftig sollen alle Migranten, die illegal die Grenze überqueren, abgeschoben werden, ohne einen Asylantrag stellen zu können. Die Regelung wird angewendet, sobald eine Woche lang pro Tag durchschnittlich mehr als 2500 Menschen illegal einwandern. Das ist aktuell der Fall. Sie werde wieder aufgehoben, wenn diese Zahl für 2 Wochen unter 1500 fällt, wie zuletzt in der Corona-Pandemie. Experten bezweifeln, dass die Maßnahme große Auswirkungen hat. Zum einen gibt es Ausnahmen für unbegleitete, Minderjährige und ernsthaft kranke Menschen. Zum anderen können Migranten auch außerhalb des Asylrechts um Schutz bitten. Sie können immer noch sagen, ich habe Angst, nach Hause zu gehen, und könnten dann möglicherweise einen geringeren Schutz bekommen. Dann könnten sie vorerst in den USA bleiben, allerdings nicht dauerhaft und ohne die Vorteile für anerkannte Asylbewerber. Donald Trump wirft Biden in bekannter Polemik vor, Symbolpolitik zu betreiben und die Grenze praktisch aufgegeben zu haben. Der korrupte Joe Biden behauptet, sich endlich um die Grenze zu kümmern, aber in Wirklichkeit ist das nur eine Fassade, weil er weiß, dass es ein TV-Duell mit mir geben wird in 3 Wochen. Kritik an dem Alleingang von Biden kommt auch aus den eigenen Reihen. Für viele Demokraten verraten die Asylbeschränkungen uramerikanische Werte. Diese Maßnahme widerspricht unserem Ziel einer fairen Einwanderungspolitik. Fraglich ist auch die praktische Umsetzbarkeit. Allein im April kamen täglich mehr als 4.000 Migranten über die Grenze. Die Grenzschutzpolizei leidet seit Jahren unter Personalmangel und der Grenzzaun hat zahllose Lücken. Außerdem könnten Bidens Pläne vor Gericht scheitern. Menschenrechtsorganisationen haben bereits angekündigt, gegen die Verschärfung des Asylrechts zu klagen.
Sie gehörten zu den Glücklichen, die diesen Tag überlebt haben, den D-Day. Junge amerikanische Soldaten kurz nach der Landung der Alliierten in der Normandie im Zweiten Weltkrieg. Die Erinnerung an diesen längsten Tag, wie er später auch genannt wurde, hat sich für den Rest ihres Lebens in ihre Köpfe eingebrannt. Heute sind nicht mehr viele am Leben, schließlich jährt sich der D-Day morgen zum 80. Mal. Aber einige Veteranen gibt es schon noch, um die 100 Jahre alt, und manche sind extra für dieses Jubiläum an den damaligen Einsatzort zurückgekehrt, wie Gudrun Engel berichtet.
Größer könnte der Kontrast kaum sein. Vor 80 Jahren landeten sie hier im feindlichen Kugelhagel. Jetzt werden sie in Frankreich als Helden empfangen. Mit warmer Herzlichkeit, Freude und Fähnchen. 49 D-Day-Veteranen der US Army. Alle zwischen 98 und 104 Jahren alt. Einer von ihnen ist Private First Class John Wardell aus New Jersey. Es ist schön, ich genieße es. Die große Aufmerksamkeit? Ja, es ist nichts Schlechtes daran. John Wardell ist hier an der US-Ostküste, der Jersey Shore, aufgewachsen. Genau auf der anderen Seite des Atlantiks. Wenige Wochen nach seinem 18. Geburtstag wird er eingezogen. Ich wäre gerne zur Marine gegangen, aber ich bin farbenblind, das geht nicht. So bin ich bei der Armee gelandet, beim Ranger-Bataillon, also in der ersten Reihe. Unser Motto lautet, Ranger, lead the way, zeigt den Weg. Auch beim D-Day, der größten militärischen Landungsaktion der Geschichte. Mehr als 150.000 alliierte Soldaten überqueren am 6. Juni 1944 im Morgengrauen den Ärmelkanal. Ihr Ziel, Europa von den Nazis zu befreien. Viele dabei aber unerfahren und blutjung. Ich war da erst einen Monat in der Armee, bevor ich da gelandet bin. Und ich hatte auch keine besondere Ausbildung. Dafür war vorher einfach keine Zeit mehr. Es war ein furchtbarer Kampf. Keiner von uns wollte diesen Krieg. Das war kein Spaß. Es war schrecklich. Vor allem der Artillerie- und Granatenbeschuss und die Flugzeuge, die über uns ihre Bomben abgeworfen haben. Das war ziemlich nervenaufreibend. In der Normandie hat das Ranger-Bataillon die schwerste Aufgabe. Es soll die deutschen Stellungen auf der 30 Meter hohen Steilküste an der Pointe du Hoc erobern. Ein Himmelfahrtskommando. Doch es gelingt mit großen Verlusten. Heute ist John Wardell der einzige noch lebende Veteran des Ranger-Bataillons. Ich bin stolz darauf, heute hier alle meine Kameraden zu vertreten, die diese Reise nicht mehr antreten konnten. Insbesondere in Erinnerung an diejenigen, die hier am D-Day gestorben sind. Für seinen heroischen Einsatz wird der 98-jährige Amerikaner morgen am D-Day mit dem Orden der Ehrenlegion ausgezeichnet, den höchsten Ehren der französischen Armee.
Und die Veteranen begleitet hat unsere USA-Korrespondentin Gudrun Engel. Gudrun, was war das für eine Atmosphäre da heute bei den Gedenkveranstaltungen?
Ja, ich muss sagen, also ich würde das alles als sehr bewegend und auch als sehr anrührend bezeichnen, denn man bewegt sich ja an Orten, an denen ganz klar ist, da sind tausende junge Menschen gestorben, haben ihr Leben aufs Spiel gesetzt für die Freiheit Europas und das ist schon sehr bewegend. Wir stehen jetzt hier auf dem amerikanischen Friedhof und man kann hinter mir einen Teil der 9400 Kreuze sehen für alle gefallenen US-Soldaten. Und wenn man eben mit den Überlebenden, mit den Veteranen unterwegs ist, dann werden die überall bejubelt. Viele junge Französinnen und Franzosen bleiben stehen, bedanken sich für deren Einsatz, für ihre Zukunft, für ihre Freiheit. Und alle Städte und Gemeinden hier im Umland sind bunt geschmückt mit Fähnchen, mit amerikanischen, mit britischen, mit kanadischen und natürlich mit französischen. Es gibt viele Konvois mit historischen Militärfahrzeugen. Die US Air Force macht Überflüge. Also in der ganzen Region wird eben ganz intensiv dieses D-Days gedacht.
Und welches Signal soll von diesem D-Day-Jubiläum ausgehen?
Na, das Signal ist ganz klar eines der Geschlossenheit und der Einigkeit, zumindest unter den westlichen Alliierten. Deswegen hat man symbolisch auch den ukrainischen Präsidenten Selenskyj für die Feierlichkeiten morgen eingeladen. Es wird auch bilaterale Gespräche dann geben mit Präsident Biden, mit dem französischen Präsidenten Macron und auch mit Bundeskanzler Scholz. Und Biden hat eben gesagt, dieser D-Day, das ist vermutlich der bedeutendste Tag in der Geschichte, was die Verteidigung von Freiheit und Demokratie angeht. Und damit hat er ganz klar den Ton für morgen gesetzt.
Gudrun, vielen Dank für die Informationen aus der Normandie. Von wegen Fischereiromantik. Das Fischfang in Thailand zum knallharten Geschäft gehört, das kann auch kein noch so kitschiger Sonnenuntergang übertünchen. Thailand gehört zu den größten Fischexporteuren der Welt und die EU ist einer der wichtigsten Absatzmärkte. Als die Europäische Union vor 9 Jahren mit einem Importstopp wegen fragwürdiger Fangmethoden, wegen fehlender Umweltstandards drohte, da verschärfte das Land tatsächlich seine Fischereigesetze und verbesserte die Arbeitsbedingungen. Doch nun beschwert sich die thailändische Fischereiindustrie über schlechte Geschäfte und prompt sollen die Standards wieder zurückgedreht werden. Ob der EU und Thailand bei den heute in Bangkok begonnenen Beratungen eine Lösung für diesen Konflikt ins Netz geht? Florian Barth.
Zum Sonnenaufgang raus in den Golf von Thailand. Das ist das Leben der Fischer südlich von Bangkok. Schon seit seinem 8. Lebensjahr arbeitet Kittidet auf einem Kutter. Er kann mittlerweile ganz gut davon leben. Doch nun drohen Änderungen der Fischereigesetze. Großen Fangflotten würde das Vorteile verschaffen. Kleine Fischer wie Kittidet haben Angst um ihre Existenz. Die Regierung will die Fanggebiete für kleine Boote wie unseres beschränken, damit die großen Schiffe mehr fischen können. Ich finde das ungerecht. Ich verstehe nicht, wem sie damit helfen wollen. Uns jedenfalls nicht, nur den Geschäftsleuten. Er meint, der Druck, den die EU vor knapp 10 Jahren gemacht hatte, um die Fangmethoden zu verbessern, hat etwas bewirkt. Seither sind weniger Schleppnetze im Einsatz, Fischbestände haben sich erholt. Seine Sorge, lockert Thailand tatsächlich die Fischereigesetze, wären solche Bilder wieder Alltag. Fischen ohne Rücksicht auf bedrohte Bestände. Mit großen Trawlern, mehr Masse und bessere Geschäfte. In einem Vorort von Bangkok treffen wir den einflussreichsten Lobbyisten der thailändischen Industriefischerei. Okay. Mongkong Sukcharan Kana will die aktuellen Vorschriften wieder lockern, trotz der Bedenken in Europa. Doch was, wenn die EU gegenüber Thailand wieder mit einem Importstopp droht? Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Thailand exportiert doch kaum noch etwas in die EU. Europa ist kein großer Markt, ist nicht mehr so wichtig für uns. Ihr könnt uns sogar eine rote Karte zeigen, das ist uns ziemlich egal. Tatsächlich sind die Fischexporte aus Thailand nach Europa stark gesunken. Nur noch ein Drittel der Menge von vor 9 Jahren. Mittlerweile geht das meiste von hier nach Japan und in die USA. Die EU hat also aus Sicht der thailändischen Fischereiindustrie nicht mehr viel zu melden. Auch nicht bei der Sklaverei auf See, wie es Menschenrechtsorganisationen nennen, Besatzungen, oft Migranten aus dem Nachbarland Myanmar. Die EU wollte verhindern, dass sie ausgebeutet und misshandelt werden. Doch nun sollen Strafen für solche Arbeitsrechtsverstöße wieder geringer ausfallen. Eine Hilfsorganisation in Bangkok kümmert sich um Betroffene. Songkhya Laing kam aus Myanmar, suchte ein besseres Einkommen an Bord eines thailändischen Fischkutters. Doch er wurde schlecht bezahlt und misshandelt. Seine Arbeitgeber fesselten ihn an Bord. Die Wunden entzündeten sich. Ärzte mussten seinen Arm amputieren.
Ich musste von morgens um 4 Uhr an arbeiten. Netze auswerfen, wieder einholen, Fische sortieren, bis Sonnenuntergang und noch länger. Bis wir schlafen durften. Aber irgendwann konnte ich gar nicht mehr einschlafen. Ich bin fast verrückt geworden. Ich wollte nur noch weg. Auch solche Schicksale will eine Arbeitsgruppe der EU ansprechen. Seit heute ist sie in Bangkok. Doch ob sich die thailändische Regierung davon wirklich beeindrucken lässt, die kleinen Fischer im Golf von Thailand haben da so ihre Zweifel.
Und weitere Nachrichten des Tages. Susanne, mit dir jetzt.
Die Bundesregierung will mit Steuervorteilen dafür sorgen, dass es wieder mehr bezahlbaren Wohnraum gibt. Das Kabinett hat einen entsprechenden Gesetzentwurf auf den Weg gebracht. Als nächstes berät darüber der Bundestag. Von den Entlastungen sollen sozial orientierte Unternehmen, Vereine oder Stiftungen profitieren, die dauerhaft Wohnungen unter der ortsüblichen Miete anbieten. BAföG-Empfänger bekommen ab dem 1. August mehr Geld. Die Ampelkoalition verständigte sich darauf, die Bedarfssätze um 5% anzuheben. Der Wohnkostenzuschlag soll zudem von 360 auf 380 Euro steigen. Die Bundesregierung hatte bereits im März eine BAföG-Novelle auf den Weg gebracht, allerdings ohne die regelmäßige monatliche Unterstützung zu erhöhen. Unter anderem Studierendenvertretungen hatten das scharf kritisiert. In Mannheim ist gestern Abend ein AfD-Politiker mit einem Messer attackiert worden. Ein 25-jähriger Mann wurde festgenommen. Laut Ermittlern soll er zuvor mehrere Wahlplakate entfernt haben. Als der Kommunalpolitiker der AfD ihn stellte, wurde er angegriffen und verletzt. Die AfD spricht von einer politischen Motivation. Die Polizei geht von einer psychischen Störung des Täters aus. Ein Ermittlungsrichter ordnete inzwischen die Unterbringung in der Psychiatrie an. Im Streit um den Unkrautvernichter Glyphosat hat ein US-Gericht eine bereits verhängte Rekordstrafe gegen den deutschen Agrar- und Pharmakonzern Bayer deutlich gesenkt. Das von dem DAX-Konzern vertriebene Mittel steht im Verdacht, krebserregend zu sein. Mehr dazu jetzt von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse.
Die Prozesse um den Unkrautvernichter Glyphosat, auch als Roundup bekannt, beschäftigen Bayer, seitdem das Unternehmen vor 6 Jahren den US-Konzern Monsanto, den Hersteller des Mittels, übernommen hatte. Mit dem Urteil wird der Schadenersatz eines Klägers reduziert, der seine Krebserkrankung auf Roundup zurückgeführt hatte. Die verhängte Rekordstrafe von knapp 2,3 Milliarden Dollar an Bayer wird auf 400 Millionen Dollar gesenkt, da die Summe in ihrer Höhe nicht verfassungsgemäß war. 57.000 weitere Klagen gegen Bayer aber sind noch offen und immer noch kommen neue hinzu. Trotz der Abmilderung der Strafe hat Bayer Berufung gegen das Urteil eingelegt. Nach wie vor ist ein Vergleich, der einen Schlussstrich unter die US-Klagewelle ziehen könnte, nicht in Sicht, was seit Jahren den Aktienkurs von Bayer belastet.
Anders als oft behauptet, war früher keinesfalls alles besser. Aber einen Krug, den hatte fast jedes Dorf. Einen Ort für ein Bier oder auch zwei, einen Treffpunkt fürs Miteinander quatschen, lachen, sich streiten. Doch ein Lokal als Informations- und Organisationszentrale, auch für Siedlungen, die weit auseinander liegen, ist heute nicht mehr überall vorhanden. Also braucht es Alternativen. Wie etwa ein Dörfernetzwerk. So wie es Andreas König erlebt hat, mittendrin in der brandenburgischen Gemeinde Nordwestuckermark, die 38 Dörfer umfasst und wo eine Kneipe auf Reisen geht, um Menschen zu verbinden.
Gasthöfe sind selten geworden in den Weiten Nordbrandenburgs. Wo es keine mehr gibt, da muss eben ein Ort der Geselligkeit geschaffen werden, und wenn es nur für einen Abend ist. Wanderkneipe heißt das hier und ist eine der Ideen, die sich Katja Nils und ihre Mitstreiter von der Initiative Dörfernetzwerk ausgedacht haben, um die Bewohner der weit verstreuten Dörfer ihrer Gemeinde näher zusammenzubringen.
Ich finde ja gut, wenn man so einen Keim in die Welt setzt und dann entsteht da was draus. Und das Wichtige war ja, dass wir irgendwie einen Raum schaffen, wo Leute zusammenkommen und wo diese Idee von diesen 38 Dörfern, die nämlich vorher tatsächlich bei vielen Menschen null im Kopf war, gar nicht, das haben Leute echt nicht auf dem Schirm gehabt, dass die alle irgendwie ja zusammengehören. Ganz im Norden, ganz im Süden, dass die irgendwie zusammengehören. Und das war dieses Anliegen des Netzwerkes.
Auf dem Hof Kokorin in Naugarten macht die Wanderkneipe dieses Mal Station. Vom Landgasthof sind nur die Räumlichkeiten geblieben, die man mieten kann für Hochzeiten und Geburtstage etwa. An diesem Abend, kurz vor den Brandenburger Kommunalwahlen, reden Kandidatinnen und Kandidaten darüber, wie sie ihre Dörfer voranbringen wollen, ehrenamtlich, wenn sie in die Gemeindevertretung gewählt werden. Ein ganz spezieller Wanderkneipenabend.
Finde ich gut.
Warum?
Na, das bringt die alle zusammen, die Einwohner so ein bisschen, würde ich sagen.
Das finde ich schon toll, wie wir so als Menschen zusammenkommen können und einfach reden können, andere Ideen geben können und zusammen eine Lösung finden können.
Rund 30 Leute aus einem halben Dutzend Dörfer sind an diesem Abend zusammengekommen. Ja, es könnten mehr sein in diesen Zeiten, findet Katja Nils. Sie ist 2008 aus Mecklenburg hergezogen. Hauptberuflich arbeitet sie bei der Bürgerstiftung Barnim-Uckermark, die koordiniert und fördert die Arbeit von Vereinen. Eine Erfahrung, die Katja Nils bei ihrem Ehrenamt im Dörfernetzwerk hilft.
Wenn Menschen sich beteiligen können, dann sind sie auch weniger anfällig, sich so super abgehängt zu fühlen, so völlig von allem verlassen und in eine Richtung zu rutschen, wo es dann nur noch heißt, die da oben und alles ganz schlimm. Ich glaube da fest daran, dass das ein wichtiger Punkt ist. Und das ist das, was wir machen können.
Volker Wille aus dem 16 Kilometer entfernten Fürstenwerder hat es dieses Mal nicht zur Wanderkneipe geschafft. Vor 11 Jahren ist der Rentner aus dem Ruhrgebiet in sein Heimatdorf zurückgekehrt. Hier kümmert er sich um die Bücherei und ist so etwas wie der Chefredakteur der Netzwerkzeitung. Die erscheint viermal im Jahr zusammen mit dem Amtsblatt. Ein guter Schachzug, sagt Wille, dadurch lande die Nordwestumschau auch in jedem Briefkasten.
Um mehr Menschen zu erreichen, können wir uns nicht darauf beschränken, einmal im Monat uns mal für 3 Stunden zu treffen, sondern dann brauchen wir irgendein Medium, was das unsere Pläne einfach auch gut unter die Nordwestuckermärker bringt. Und da war dann die mit der Zeitung geboren.
3, 4. Und wieder blüht die Linde.
Die Singebande aus dem benachbarten Dorf Zernikow hat es auch schon in das Blatt geschafft. Die Rentnerinnen proben einmal in der Woche. Doch nicht nur das, auch Dorffeste werden von ihnen organisiert.
Man kommt ja sonst nicht mehr viel zusammen. Früher hat man sich im Dorfkonsum getroffen, der ist nicht mehr da, ne? Und dann ist das schon wichtig, dass man hier so eine Truppe hat.
Einmal überzeugt von einer Sache sind viele Einheimische voll mit dabei. Das hat auch Volker Wille, der Rückkehrer, erfahren, etwa beim gemeinsamen Bäumepflanzen am See in Fürstenwerder.
Das ist natürlich auch ein sichtbares Zeichen für, man kann was erreichen, wenn man die Ärmel hochkrempelt.
Auch das wäre dann eine Geschichte für den nächsten Wanderkneipenabend.
Eine ganz andere Geschichte jetzt und die handelt von sehr weiten Wegen. Denn diesmal hat es endlich geklappt.
And lift off of Starliner at Atlas V.
Flugzeugbauer Boeing hat nach jahrelangen Verzögerungen erstmals Astronauten ins Weltall transportiert. Das Raumschiff Starliner hob heute Nachmittag erfolgreich vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida ab. Zuvor waren mehrere Starts kurzfristig abgesagt worden. Morgen soll der Starliner dann die internationale Raumstation ISS erreichen. Und jetzt ein anderer Blick gen Himmel. Thomas, nach all dem Starkregen könnte es jetzt ein wenig ruhiger werden?
Ja, es wird tatsächlich mal etwas ruhiger, aber ich betone eben das Mal, weil es wohl nicht dauerhaft ruhig bleibt. Ich möchte ungern schlechte Laune verbreiten. Schauen wir vielleicht erstmal auf den heutigen Tag und zwar von oben. Ja, also so Starliner-Entfernung quasi. Und wir sehen hier, wie doch einige Wolken über uns hinweggezogen sind. Das ist eine sogenannte Kaltfront. Ja, die hat Wolken gebracht, da waren auch ein paar Schauer dabei. Es gab ja doch eine ganze Menge auch Sonnenschein heute in der Republik. Aber diese Kaltfront, die trennt die noch warme Luft von der kühlen Luft, die jetzt da eben hereinkommt. Und wo die beiden Luftmassen zusammentreffen, Da regnet es ganz gerne mal, haben wir heute schon erlebt. Und jetzt sehen wir die Entwicklung in Richtung Wochenende und wie über dem Alpenraum sich das intensiviert und dann doch ganz ordentliche Regenmengen zusammenkommen. Und das ist wirklich kritisch, weil die Modelle geben teilweise 50, 80, vielleicht sogar bis zu 100 Liter pro Quadratmeter her. Das könnte arg nass werden, dort, wo es jetzt schon nass ist. Das wäre eine Katastrophe. Jetzt aber erstmal die vor uns liegenden Stunden und da wird es trockener. Vielleicht an den Küsten noch ein paar Regentropfen, auch morgen im Laufe des Tages in den zentralen Mittelgebirgen und direkt am Alpenrand einzelne Schauer. Ansonsten tut sich nicht viel, ein überwiegend ruhiger Tag. Temperaturen morgen früh in der Eifel teilweise nur 2 Grad 15, dagegen im Chiemgau. Nachmittags dann bis zu 27 Grad im Südosten, viel kühler an der Nordsee. Und naja, die weiteren Aussichten. In der Mitte bleibt es ruhig, im Norden und Süden kann es schauern, gerade zum Wochenende hin. Da kommt was auf uns zu.
Wir werden es im Auge behalten. Vielen Dank, Thomas, für diese Aussichten. Soweit die Tagesthemen. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit Sandra Maischberger.
Sie hat unter anderem den neuen ARD-Hauptstadt-Studioleiter Markus Preis zu Gast.
Wir sind dann morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin.
Tschüss.
Tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.